Jeder redet über ETFs, Exchange Traded Funds. Aber wenn wir ehrlich sind, wie sie genau funktionieren oder wie sie zusammengestellt werden, das hinterfragen wir jetzt nicht unbedingt. Und einige trauen sich deswegen auch gar nicht erst ran, weil sie ETFs nicht verstehen und was es damit auf sich hat. Dabei sind ETFs wahrscheinlich die einfachste Methode, um Geld an der Börse anzulegen. Das ist leichter, als sich mit einzelnen Aktien auseinanderzusetzen, und man kommt schon auch mit kleinem Geld sehr weit.
Und das war ein Quantensprung im Bereich Geldanlage, kapitalmarktbasierte Geldanlage. Das hat wirklich alles geändert, und zu Recht werden Indexfonds und im Speziellen dann die Variante ETFs als die wichtigste Finanzinnovation der letzten 50 Jahre im Anlagemarkt, Asset Management Markt, Vermögensanlagemarkt und so weiter gekennzeichnet. Und ich glaube, diese Einstufung ist nicht übertrieben, sondern völlig gerechtfertigt.
Sagt der Finanzexperte Gerd Kommer, den wir in diesem Podcast noch häufiger hören werden. Nachdem wir uns in der ersten Staffel unseres Podcasts um den größten Brocken der privaten Altersvorsorge, nämlich um die Immobilie, gekümmert haben, schauen wir in dieser Staffel auf ETFs.
Wir finden es wichtig zu wissen, was hinter diesen drei Buchstaben steht. Das heißt, wir wollen klären, wie ETFs funktionieren, welche für uns in Frage kommen, welche Kritik und Vorteile es gibt und auch mit welchen Strategien ihr ganz konkret anlegen könnt. Und das vor allem für ETF-Neulinge. Heute starten wir mit der Frage, die wir zuallererst klären sollten. Warum eigentlich ETFs?
Darüber sprechen wir in der ersten Folge von Gold und Asche, Projekt ETF. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zum eigenen Depot. Wir sind Antonia Mannweiler und Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion. Zusammen mit unserem Kollegen Till Büker haben wir über alle Aspekte der ETF-Geldanlage mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Alle Folgen findet ihr zusammen mit vielen anderen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek. Für viele gehört die Erfindung der ETFs zu den bahnbrechendsten Entwicklungen am Finanzmarkt, weil sie die Vermögensanlage für alle demokratisiert hat.
Das beweisen ein paar ziemlich beeindruckende Zahlen. Ende 2005 gab es gerade einmal 450 ETFs, in denen etwa 340 Milliarden Dollar lagen. Heute gibt es weltweit mehr als 10.000 ETFs. Anfang des Jahres lag das investierte Vermögen in ETFs bei über 11 Billionen Dollar. Das ist mehr als das Doppelte der jährlichen Wirtschaftsleistung in Deutschland.
Was steckt also hinter dieser wahnsinnigen Erfolgsgeschichte der ETFs?
Fangen wir doch zuerst bei der Definition an. ETFs sind Exchange Traded Funds, zu Deutsch börsengehandelte Fonds, wobei es sich in der Regel um börsengehandelte Indexfonds handelt. Wir klären gleich, worum es da konkret geht. Für Finanzprofis oder auch Anfänger, die da schon investiert sind, ist das mittlerweile ein so geläufiger Begriff, der kommt vielen wahrscheinlich schon zu den Ohren raus. Für euch ist vieles, was wir in dieser Folge erklären, schon bekannt. Aber auch für euch gibt es vielleicht trotzdem die ein oder andere Info, die spannend sein könnte.
Naja, und andere haben davon vielleicht noch nie was gehört. Oder man hat mal was davon mitbekommen, aber so richtig was damit anfangen kann man auch nicht. Für die sind ETFs eine Blackbox. Und to be honest, da kann man dann auch mit der Bezeichnung börsengehandelter Fonds oder Indexfonds nicht so viel anfangen.
Also, dann stellen wir doch mal die Frage, was sind diese ETFs jetzt genau? Um das zu erklären, stellen wir uns einfach mal vor, dass dieser ETF ein Einkaufskorb ist. Und der ist im Moment gerade leer. Und wir überlegen also, was man da reinpacken könnte. Inspiration suchen wir uns, wir sind jetzt mal nicht so kreativ, bei unseren Nachbarn. Wir schauen uns also einfach ab, was die so zuletzt gekauft und in ihren Korb gepackt haben. Da drin stecken nämlich die unterschiedlichsten Waren aus aller Welt. Tomaten aus Italien, Rindfleisch aus Argentinien und Reis aus Thailand. Und zwar genau in den Proportionen wie bei den Nachbarn.
Das klingt auf jeden Fall interessant, was daraus gekocht wird.
Naja, du siehst also, was die Nachbarn gekauft haben und findest das ziemlich gut. Du willst also exakt das Gleiche nachkaufen, weil du davon überzeugt bist, dass das ein leckeres Gericht wird. Der Einkaufskorb der Nachbarschaft ist dann quasi der Index, an dem wir uns orientieren. Wir können den Nachbarskorb auch als deutschen Aktienindex DAX bezeichnen. In dem stecken dann Siemens, Adidas oder Volkswagen-Produkte.
An der Stelle sollten wir vielleicht ganz kurz klären, was überhaupt ein Index ist. Ein Index ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Entwicklung von ausgewählten Werten abbildet. Der deutsche Aktienindex DAX beinhaltet zum Beispiel die 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Und der Punktestand im DAX, der errechnet sich anhand der Entwicklung jedes einzelnen Unternehmens. Steigen die Kurse für die Mehrzahl der Unternehmen im Index, dann steigt auch der Index und umgekehrt. So ein Index kann damit eben schnell und auch auf einen Blick die Entwicklung eines Marktes anzeigen. Für den deutschen Markt wäre das dann der DAX. Dieser Markt kann dabei aber auch ziemlich breit definiert werden. Da geht es mal um Länder, Regionen oder auch um unterschiedliche Branchen. Und es gibt natürlich nicht nur Aktienindizes, sondern auch Indizes für Immobilien, Anleihen oder Rohstoffe.
Mit dem ETF-Einkaufskorb hast du die Möglichkeit, einen anderen Index 1:1 abzubilden. Das Resultat? Unser Gericht schmeckt im Anschluss genauso gut oder eben auch genauso schlecht wie der Vergleichsindex DAX.
Und es gibt nicht nur einen DAX-ETF-Einkaufskorb, sondern ganz viele andere Körbe, mit denen ihr dann die Möglichkeit habt, unterschiedliche Produkte aus verschiedenen Anlageklassen und unterschiedlichen Regionen weltweit zu kaufen oder zu kombinieren. Das kann dann mal ein Länderkorb sein, ein Branchenkorb wie Pharma, Technologie, Auto oder.
Wenn wir von Exchange-Traded Funds sprechen, wofür steht denn dann das börsengehandelt?
Börsengehandelt heißt dann quasi nur, dass du diesen ETF-Einkaufskorb jederzeit auf einem Markt, also an der Börse, kaufen und verkaufen kannst. Also eben nicht nur einmal am Tag zum Beispiel, sondern auch morgens, mittags oder abends.
Die Möglichkeit, unterschiedliche Produkte wie zum Beispiel Aktien in einen Korb zu bündeln und zu handeln, ist natürlich nicht neu. Und es gibt sie sogar schon länger als ETFs. Diese Einkaufskörbe sind sogenannte Fonds. In ihrer Struktur sind Fonds und ETFs sehr ähnlich. Beides sind Geldtöpfe, mit denen Anleger die Möglichkeit haben, gleichzeitig in unterschiedliche Produkte zu investieren. Bevor es Fonds und ETFs gab, mussten sich Anleger ihre Portfolios selber zusammenstellen. Das hat viel Zeit gekostet, war teuer und es war auch viel schwieriger, eine bunte Mischung an Wertpapieren zusammenzustellen. Und es gibt natürlich auch Produkte am Finanzmarkt, die schwer zu kaufen sind. Und die bekommt man viel leichter mit Fonds und ETFs.
Egal ob ETFs oder Fonds. Der Vorteil an diesen Körben ist, dass man mit ihnen in viele Titel auf einmal investieren kann. Selbst wenn man weder das Geld noch die Zeit hätte, die Werte alle einzeln zu kaufen. Eine Siemens-Aktie allein kostet ja schon rund 175 Euro. Mit einem DAX-ETF könnte man aber mit einem Kauf alle 40 Unternehmen im DAX ins Portfolio packen. Und das zum Beispiel auch schon für 50 Euro. Ihr kauft dann einen Anteil an diesem Fonds, so wie viele andere auch. Euch gehört dann vielleicht nicht die Aktie selbst, aber eben ein Anteil an dem Fonds oder ETF, der die Aktien hält. Euch gehört dann zum Beispiel 0,01% des Fondsvermögens.
Wo genau steckt also dann der Unterschied zwischen Fonds und ETFs?
Ja, der wichtigste Unterschied liegt wohl in der Anlagestrategie. Hinter einem traditionellen Fonds steckt in der Regel ein Fondsmanager oder ein Team von Analysten. Und die machen sich viele Gedanken dazu, was in den Korb kommt und was nicht. Sie wählen nur die Aktien aus, von denen sie wirklich überzeugt sind. Deswegen wird dabei auch oft von aktiver Vermögensanlage gesprochen. Und der Fondsmanager und sein Team versprechen euch quasi, dass sie einen besseren Korb zusammenstellen können als eure Nachbarn oder der Vergleichsindex. Das Versprechen ist, wir kochen euch ein besseres Gericht daraus. Oder anders gesagt, eine höhere Rendite kommt dabei raus.
Im Gegensatz zu den Fonds werden die ETFs ja passiv zusammengebaut. Das heißt, es gibt keinen Fondsmanager, der viel Bilanzen lesen muss oder Analysen verfassen muss. Der wählt seine Aktien einfach nach dem Index aus. Und das ist natürlich viel, viel günstiger als ein aktiv gemanagter Fonds, wo eben diese ganze Arbeit dahinter steht und Fondsmanagement bezahlt werden muss. Und der Fonds will ja auch gar nicht besser sein als der Originalindex. Er will dieselbe Rendite haben und es muss eben niemand am Schreibtisch sitzen und recherchieren oder Bilanzen erstellen. Und was im Gegensatz zu den Fonds noch ein Riesenvorteil ist, ist, dass ein ETF jederzeit handelbar ist über die Börse. Das heißt, ich kann schneller und günstiger den ETF kaufen und auch wieder verkaufen.
Und wie sieht es jetzt in Sachen Transparenz bei ETFs und aktiv gemanagten Fonds aus? Ziemlich ähnlich. ETFs und Fonds unterliegen bestimmten Offenlegungspflichten und sind dadurch auch transparent. ETF-Anleger wissen eigentlich immer, welche Titel genau im Korb stecken.
Bei aktiv gemanagten Fonds findet man die gesamte Aufstellung immer in den Halbjahres- und Jahresberichten. Wenn man aber auch zwischendurch mal wissen will, wie es im Portfolio aussieht, dann kann man das anfragen und bekommt die Aufstellung dann auch zugeschickt.
Also die Positionen, die drin sind, da sehen Sie zuallererst die großen 10, in die wir investieren, aber Sie kriegen auch die Listen, wenn Sie ein bisschen tiefer bohren, dann mit Zeitverzögerung in aller Regel.
Sagt Hans-Jörg Naumer von einem der größten aktiven Vermögensverwalter Europas, Allianz Global Investors.
Und darin liegt im Prinzip jetzt sehr vereinfacht gesagt die Idee hinter den ETFs oder genauer gesagt den Indexfonds. Man kopiert einfach den Index. Und das war schon eine kleine Revolution an der Börse, wo ja jeder immer versucht hat, mehr zu bekommen als der andere.
Denn der Markt oder unsere Nachbarn in unserem Beispiel, und das ist jetzt die Krux, der lässt sich auf lange Sicht gar nicht schlagen. Dazu gab es in der Vergangenheit auch zahlreiche Studien. Und die bestätigen, dass dieses individuelle Rosinenpicken für einen besseren Korb langfristig eben nicht besser ist, als mit dem Strom zu schwimmen.
Da kommt jemand und sagt, nee, es geht überhaupt nicht ums Expertentum. Ich biete etwas an, was genau den Schnitt, das Mittel abbildet. Und dann kommt das Argument, aber wer möchte denn bitte schön Mittelmaß sein? Und ich glaube, das ist so das ursprüngliche Missverständnis und Selbstverständnis der Branche, nicht nur, aber auch viele Anlegerinnen, die sagen, naja, also ich engagiere einen Fonds, weil ich doch besser sein mag, als ich das selbst machen könnte.
Sagt Andreas Hacketal, Finanzprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt dazu. Das klingt ja auch irgendwie nicht so sexy. Schließlich gibt es ja viele, die auf der Suche nach diesem Juwel sind, das keiner vorher kannte und mit dem sich dann plötzlich Gewinne von 500% realisieren lassen. Auch wenn das natürlich sehr überspitzt ist.
Und das ist von Anfang an eine Kontroverse gewesen, was ja irgendwie logisch ist. Erklär mal einer Branche, die sich damit rühmt, besser zu sein als der Rest, dass sie das eigentlich im Durchschnitt langfristig gar nicht ist.
Das ist ja genau das Verkaufsargument vieler Fondsmanager.
Einige sind ja auch wirklich super erfolgreich, dürften jetzt bestimmt einige von euch sagen. Denken wir da zum Beispiel an die großen Investmentlegenden und Gurus, die ein goldenes Näschen haben und scheinbar alles richtig machen. Warren Buffett dürfte da wohl den meisten ein Begriff sein. Der hat über sein Investmentkonglomerat Berkshire Hathaway in den letzten knapp 60 Jahren eine jährliche Rendite von beinahe 20% erzielt und fuhr damit eben oft besser als der Markt.
Warren Buffett hat sein Unternehmen vor circa 60 Jahren gestartet und ganz grob gesagt in den ersten 40 Jahren, vielleicht auch je nachdem wie Sie rechnen, 45, 50 Jahren, war er damit relativ zum Markt spektakulär erfolgreich, aber er ist es schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Und er hat auch selber in vielen Statements in den letzten Jahren immer wieder bestätigt, liebe Anleger, liebe Aktionäre, bitte erwartet nicht, Ausrufezeichen von mir, dass ich in vorwärtsgerichtet weiterhin so gute Renditen produziere, wie ich im Schnitt der letzten 50 Jahre produziert habe. Und wie gesagt, wenn ich nur die letzten 10, 15 Jahre betrachte, dann war Warren Buffett schlechter als ein vergleichbarer ETF. Und das gilt für viele andere sogenannte Gurus auch.
Sagt Finanzbuchautor und Experte Gerd Kommer. Warren Buffett wird immer als das große Beispiel für Value Investing genommen. Dass er also erkennt, welche Unternehmen aktuell unterbewertet sind. Naja, und selbst der hat es nicht geschafft, in der kompletten Zeit besser als der Markt zu performen. Aber es gibt ja auch noch andere beeindruckende Beispiele. Von einem hat uns Finanzprofessor Andreas Hacketal erzählt.
Ich finde, das schönste Beispiel ist der Medallion Fund von Renaissance Technologies. Vielleicht noch niemand gehört, es liegt daran, dass man den nicht kaufen kann. Ich würde den sehr gerne kaufen, denn der hat über die letzten Jahrzehnte pro Jahr 40% Nachkosten gemacht. Was eine unglaubliche Zahl ist. Wenn man sagt, ist das jetzt Können oder ist es Glück? Das kann schon kaum noch Glück sein, das muss Können sein. Aber wenn man sich dann anschaut, was die machen, das sind alles Mathematiker. Die haben riesen Rechner und Modelle. Und die über Jahrzehnte entwickelt, das kostet auch sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Wissen. Und die verraten ihre Rezepte auch nicht. Ja? Das heißt, wenn es so einfach wäre, ich gucke mir bestimmte Kurse an, sehe Verläufe, dann kann das ja jeder nachmachen. Das heißt, ja, es gibt eine Möglichkeit, den Markt zu schlagen. Dafür braucht man aber einen Wettbewerbsvorteil gegenüber all den riesen Mengen und Massen an Menschen, die es versuchen und Maschinen, die es versuchen. Die Ausnahmen gibt es, die verraten ihr Ergebnis aber nicht. Und vor allen Dingen haben die auch richtig hohe Kosten. Und häufig sind die Kosten genauso hoch wie die Mehrrendite, die sie erwirtschaften.
Also ja, die Ausnahmen gibt es. Da steckt dann wirklich Können dahinter. Aber in vielen Fällen ist es eben einfach nur Glück. Nur um hier mal ein Beispiel zu nennen. 1967 haben Redakteure des Forbes Magazine in den USA mit Dartpfeilen auf das Kursblatt des Wall Street Journals geworfen und mit den Zielen ein Portfolio, also einen Anlagekorb, zusammengestellt. 17 Jahre später lag die durchschnittliche Rendite, also der Gewinn, bei über 9% im Jahr und damit ganz klar über dem breiten amerikanischen Unternehmensindex S&P 500. Das war jetzt kein ausgeklügeltes Portfolio, sondern ein reines Zufalls-Dart-Portfolio, das da den Markt geschlagen hat.
Wie bei den meisten ist es Zufall. Dafür gibt es auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das muss fast auch so sein. Hier ist ein wichtiges Bild, was Sie bitte vor Augen haben. Der Markt ist der Durchschnitt aller Anleger, per Definition. Ja? Das heißt, wenn sich der DAX nach oben entwickelt, dann hat der durchschnittliche Anlegerin oder Anleger genau diese Rendite mit. Es gibt einige, die mehr haben und es gibt einige, die weniger haben. Ja, das heißt, die, die mehr haben, haben auf der anderen Seite aber auch wenige, die weniger haben. Jetzt stellen wir uns vor, es sind vor allen Dingen Fonds unterwegs. Dann per Definition gibt es Fonds, die besser sind, vielleicht aus Glück, vielleicht aus Können, aber es muss genauso viele geben, genauso viele Mittel, die schlechter sind. Die einzige Alternative wäre, dass auf der einen Seite die Fonds sind, auf der anderen Seite die Privatanleger. Ja, das wäre unschön und das ist auch nicht so.
Bestätigt haben das die beiden Ökonomen Eugene Farmer und Kenneth French. In einer Studie, die 2010 erschienen ist, haben sie herausgearbeitet, dass die Nettorendite der meisten aktiven Fonds, also die Rendite nach Abzug der Kosten für die Fondsmanager, geringer ist als bei ETFs.
Man kann jetzt natürlich auch sagen, dann mache ich es doch einfach selbst und baue mir mein eigenes Portfolio zusammen. Damit könnte man sich ja immerhin die Kosten für die Fondsmanager sparen. So leicht ist es dann aber doch nicht, sagt Andreas Hacketal.
Das heißt, selbst wenn Privatanleger ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, vielleicht 8 Stunden vor dem Bildschirm sitzen und sich alles möglich ausdenken, dann mögen sie vielleicht besser sein als der Markt. Wenn sie aber ihren Stundenlohn mit einrechnen, dann sind sie dort auf dem Markt oder wieder drunter. Also die korrekte Aussage ist, nach Kosten lässt sich der Markt nicht schlagen.
Das Auf und Ab an der Börse ist so willkürlich wie der Schlingerkurs eines Besoffenen. Dieser schöne Satz stammt vom französischen Mathematiker Louis Bachelier, der als einer der Begründer der modernen Finanzmathematik gilt.
Bachelier hat in seiner Dissertation Anfang des 20. Jahrhunderts herausgefunden, dass sich Wertpapiere am Markt ziemlich zufällig bewegen. Eben wie ein Betrunkener, der zufällig mal nach links und mal nach rechts schwankt, im Durchschnitt aber geradeaus läuft. Das wird auch als Random Walk bezeichnet. Das heißt schlicht und einfach, dass die vergangenen Bewegungen von Aktien keinen Aufschluss darüber geben, wohin sie morgen wandern werden. Und die Theorie Bacheliers hat den Weg für viele weitere Theorien und auch für ETFs bereitet. In den 1950er Jahren wurde der Mathematiker und Ökonom Harry Markowitz auf die Arbeiten Bacheliers aufmerksam und entwickelte sie weiter.
Mit der sogenannten Modern Portfolio Theory oder MPT in kurz. Dabei geht es um ein eigentlich ganz einfaches Prinzip, dass man seine Geldanlage streuen sollte.
Also, um in unserem Korb-Szenario zu bleiben, das heißt ganz simpel, ein leckeres Gericht, das nur aus einer Zutat besteht, gibt es wohl nicht so oft.
So in etwa könnte man es ausdrücken. Es geht darum, die Rendite oder Gewinnchancen zu maximieren und dabei gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Oder bei gleicher Rendite das Risiko auf ein Minimum zu senken.
Und damit hätten wir ganz nebenbei eines der wichtigsten Prinzipien der Geldanlage erklärt, nämlich die Diversifikation. Das heißt zum Beispiel im Aktienmarkt, dass ich über mehrere Branchen oder Themenbereiche hinweg meine Anlage streue und das Risiko dadurch senke. Und es kann auch heißen, dass ich über den Aktienmarkt hinaus nochmal mehr diversifiziere, indem ich zum Beispiel in verschiedene andere Anlageklassen investiere. Das können Anleihen sein oder auch Rohstoffe.
Da kann man sich ja fast nicht mehr vorstellen, dass das mal als Big Bang der Finanztheorie bezeichnet wurde. Aber gibt es denn eine Art Faustregel, ab wann ein Portfolio als diversifiziert gilt?
Finanzprofessor Andreas Hacketal sagt, dass der Hauptnutzen tatsächlich schon bei 30 bis 50 Unternehmen erreicht ist. Und wenn man jetzt einen riesen Aktien-ETF hat mit Tausenden von Titeln, dann macht es nicht mehr so einen großen Unterschied, ob da 4.000 oder 4.500 Unternehmen drin stecken. Vor allem, wenn die letzten 500 Unternehmen nicht mehr als 2% des Depots ausmachen.
Trotzdem, da es ja nicht so viel kostet, ein solcher Index, warum sollte ich die verschenken?
Und worauf sollte man da am besten achten? Also am besten nach Branche oder nach Land diversifizieren? Darauf scheint es zumindest noch keine richtige Antwort zu geben.
Das Interessante und Spannende ist, natürlich hat sich die Wissenschaft das auch schon angeschaut, und welche Diversifikationsstrategie ist denn die erfolgversprechende? Das Ergebnis ist, da gibt es eigentlich keinen so richtigen Gewinner. Also nach Marktkapitalisierung zu gewichten, das ist das gemäß Lehrbuch. Wenn man aber ganz aufs andere Extrem schwingt und sagt, ich habe hier 100 Aktien und zwar decke ich damit alle Branchen, alle Länder mehr oder minder ab und ich gewichte die gleich. Ich habe 1.000 Euro und in jede Aktie investiere ich 10. Dann ist diese naive Diversifikation so schlecht gar nicht. Das heißt, die Aussage ist, Hauptsache breit streuen, wie jetzt genau, das ist fast schon eine akademische oder philosophische Diskussion, die ist für die meisten von uns gar nicht so relevant. Das heißt, was ich vorhin sagte, breit streuen, einen Index auswählen, der ja auch noch Emerging Markets mit drin hat, ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber auf die genaue Streuung und das genaue Verhältnis zu achten, das ist müßig.
Und einen weiteren Vorteil hat es auch noch, ganz simpel nur den Markt einzukaufen und so breit wie möglich zu streuen. Und damit auch viele Unternehmen im Portfolio zu haben.
Hier ist, wie ich finde, eine sehr interessante Faktum, was mich selbst sehr überrascht hat. Wenn man langfristig mal schaut, wie viele der Aktien sind für diese 10%, die der Aktienmarkt weltweit, ganz grob gesagt, pro Jahr macht, verantwortlich. Ja, dann kann man sagen, naja, es gibt Gewinner und Verlierer und wird irgendwie so die Hälfte sein. Das wirklich Krasse ist aber, dass das ungefähr 2% der Unternehmen sind. Die ziehen den ganzen Markt mit. Und das heißt ja, da die schwer zu identifizieren, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen auch nicht, welche der Unternehmen untergehen. Sie werden untergehen. Tatsächlich, die Indexzusammensetzung ändert sich über 10, 20 Jahre sehr, weil es eben Gewinner und Verlierer gibt. Da wir es aber nicht wissen, ist die Streuung umso wichtiger, weil diese 2%, die den Gesamtmarkt ziehen, zu verpassen, bedeutet, dass ich nie auf den grünen Zweig komme. Und da wir die nicht kennen, tja, sollten wir lieber alle drin haben, weil ich finde das wirklich so spannend, wenn man drauf schaut. Das sind ganz wenige Unternehmen, die für die hohe durchschnittliche Rendite des Marktes verantwortlich sind. Die wollen wir unbedingt im Depot haben.
Einer der wichtigsten Gründe dafür, dass es unfassbar schwer ist, mit aktiv gemanagten Fonds den Markt zu schlagen, hat auch mit der sogenannten Efficient Market Hypothesis zu tun.
Die Theorie besagt nichts anderes, als dass Märkte effizient sind, dass in den aktuellen Aktienkursen schon alle verfügbaren Informationen, die es draußen gibt, eingepreist sind. Wenn die Tomate also 1 Euro kostet, dann ist dieser Preis das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, aber auch das Ergebnis aller anderen Informationen, wie zum Beispiel die Wetter- und Wasserbedingungen vor Ort. Wenn jetzt eine Trockenzeit erwartet wird, dann kann man ja davon ausgehen, dass die Preise bald steigen dürften. Mit den offiziellen Wetterdaten, auf die aber theoretisch alle Zugriff haben, wüsste aber auch jeder, dass es trocken werden dürfte. Und wenn diese Information bekannt wäre, dann wäre dieser 1 Euro der faire oder marktgerechte Preis für die Tomate.
Und je mehr Teilnehmer ein Markt hat und je transparenter alles ist, desto schneller verbreiten sich solche Informationen. Somit hätte niemand gegenüber dem anderen einen echten Preisvorteil durch einen Informationsvorsprung. Sonst könnte man sich ja zum Beispiel in Erwartung steigender Preise extra viele Tomaten zu einem noch günstigen Preis schnappen und sie zu einem späteren Zeitpunkt teurer verkaufen. In einem effizienten Markt geht das nicht, weil jeder zu jedem Zeitpunkt die gleichen Informationen hat.
Wenn man sich also fragt, wie kann ich den Markt schlagen, wie kann ich also Unternehmen entdecken, identifizieren, die vermeintlich unterbewertet oder überbewertet sind. Das ist ja das einfache Kaufmannsprinzip. Kauf billig, verkauf teuer. Das muss doch an Märkten funktionieren. Naja, wenn sie effizient sind, dann geht das nicht, weil es gibt keine unterbewerteten oder überbewerteten Märkte. Das trifft tatsächlich auch auf die großen Märkte zu. Auch auf die Unternehmen, die wir alle kennen, weil da ist ein riesiger Wettbewerb. Das mag man sich so als Privatanleger gar nicht vorstellen, wie groß der Wettbewerb ist. Es ist ein Milliardengeschäft an Analysten, an Investoren, die den ganzen Tag nichts anderes machen mit ihren Modellen, um zu schauen, ist das nicht doch eine kleine Unter- oder Überbewertung. Und wir als Privatanleger dürfen dankbar sein. Die machen nämlich die Arbeit, die sorgen dafür, dass alle verfügbaren Informationen da reingehen. Und das Endergebnis ist nun mal, dass es für alle anderen sehr, sehr schwer bis unmöglich wird, jetzt genau diese Unternehmen zu identifizieren, die sich besser entwickeln oder schlechter.
Jetzt geht es an der Börse aber doch oft genug gerade um solche Geheimtipps oder Strategien, bei denen davon ausgegangen wird, dass man nur selbst sie kennt und sonst keiner. Aber das ist laut der Theorie eigentlich nicht möglich.
Jetzt sind Theorien nur Theorien. Sie versuchen, die Wirklichkeit zu vereinfachen und nähern sich am Ende nur einem Ideal an. Natürlich gibt es auch in der Wirklichkeit Informationsineffizienzen. Übrigens sehr tolles Wort. Wenn zum Beispiel einige vor den anderen Informationen erhalten oder Insider-Informationen, die mit bestimmten Personen geteilt und dann zu viel Geld gemacht werden, was im Übrigen verboten ist, weil es eben diesem Prinzip widerspricht, dass alle die gleichen verfügbaren Informationen haben. Und ich meine, gerade bei Blasen wie der Dotcom-Krise Anfang der 2000er, als alle Tech-Werte nahezu explodiert sind, da haben sich die Preise ja auch so weit von diesem fairen Preis entfernt. Die hatten sich aber eben schon längst nicht mehr aus den echten Informationen, sondern aus dem Glauben an schier unendliche Gewinne genährt. Also ohne jede Grundlage. Da war der Markt ja auch nicht besonders smart. Darüber wird aktuell gerade auch wieder mit Blick auf künstliche Intelligenz und Chip-Werte wie zum Beispiel Nvidia debattiert, die auch in den letzten Monaten so eine krasse Rallye hingelegt haben.
Natürlich kann der Markt sich täuschen. Es wäre also wirklich töricht zu glauben oder zu behaupten, der Markt hat immer recht. Aber er hat statistisch gesehen viel häufiger recht als Sie und ich individuell.
Sagt Finanzbuchautor Gerd Kommer. Also gilt in der Theorie, wenn wir von effizienten Märkten ausgehen, dass niemand langfristig und konsistent mehr weiß als der Markt und damit auch niemand besser ist als der Markt.
Naja, aber von der Theorie zur Praxis ist es oft ein langer Weg. Erst 1971 wurde der erste Indexfonds namens Samsonite Pension Fund aufgelegt. Der bestand übrigens schon aus 1500 US-Aktien, die an der New Yorker Börse notiert waren. Aber er wurde noch nicht öffentlich gehandelt. Es hat also noch mal ein paar Jahre gebraucht, bis die ETFs auch wirklich massentauglich waren. Und einer der wichtigsten ETF-Vorreiter, der das Produkt für die Privatanleger verfügbar gemacht hat, war der Amerikaner John Bogle. Zusammen mit seinem Kollegen Burton Malkiel hat er die Fondsgesellschaft Vanguard gegründet, zu Deutsch die Vorhut. Die Idee der beiden, ausschließlich die günstigen Indexfonds anzubieten.
Von Bogle stammt auch der Satz, suchen Sie nicht die Nadel, kaufen Sie den Heuhaufen. Und selbst einer der größten und bekanntesten Investoren, der dieser Investmentstrategie ja eigentlich widerspricht, Warren Buffett, der hat über Bogle gesagt, dass er mehr für die Privatanleger getan hat als alle anderen. Und Warren Buffett, der war sogar so überzeugt vom passiven Investieren, dass er 2008 eine Wette in Höhe von 1 Million Dollar abgeschlossen hat. Dabei hat er gegen einen Hedgefonds gewettet, dass ein ganz simpler, breiter Indexfonds, der den breiten US-Aktienindex S&P 500 abbildet, innerhalb von 10 Jahren besser abschneiden würde als der Hedgefonds. Und, vorspulen auf das Jahr 2018, Buffett hat recht behalten. Nach 10 Jahren hatte der Indexfonds eine jährliche Rendite von 7,1% erzielt, während der Hedgefonds nach Abzug der Gebühren nur 2,2% erzielt hat.
Jetzt sind Hedgefonds nicht für Privatanleger gedacht und auch wesentlich riskanter als normale, aktiv gemanagte Fonds. Sie können zwar spektakuläre Gewinne erzielen, aber auch spektakuläre Verluste. Aber auch weniger riskante, aktiv gemanagte Fonds haben es in den letzten Jahren kaum geschafft, den S&P 500 zu schlagen.
Die Kosten für das aktive Investieren, also Menschen hinter den Investmententscheidungen, die sind oft einfach so hoch, dass sie die Rendite schnell auffressen können. Und Gerd Kommer vergleicht einen ETF auf den Weltaktienindex MSCI World bei Kosten von 0,15% im Jahr.
Wenn Sie einen aktiv gemanagten Fonds kaufen möchten, der im Prinzip, Betonung auf im Prinzip, gleich investiert wie der MSCI World, nämlich in große und mittelgroße Unternehmen aus den industrialisierten Ländern, aus den entwickelten Volkswirtschaften. Ich nehme das Beispiel DWS Top Dividende. Das ist einer der größten deutschen Aktienfonds, gehört zum Deutsche Bank Konzern. Der hat laufende Kosten von ungefähr 1,5% per annum. Also 10-mal so hoch. 10-mal so hoch.
Es kann also durchaus sein, dass ein Fondsmanager genauso gut ist wie sein Vergleichsindex oder sogar noch besser. Aber wenn die Gebühren um ein Vielfaches höher sind als bei den ETFs, und das ist bei aktiven Vermögensanlagen eben die Regel, dann steht man am Ende mit seinen günstigen ETF-Körben vielleicht trotzdem besser da, selbst wenn die vielleicht nicht so gut performen. Und diese Gesamtkostenquote von 1,5%, die Kommer da anspricht, die wird im Fachjargon übrigens mit TER abgekürzt. Das steht für Total Expense Ratio. Falls ihr also nach ETFs sucht zukünftig, werdet ihr diese drei Buchstaben noch häufiger sehen. Und bei ETFs beträgt diese Total Expense Ratio oft 0,2 oder 0,3%, während die laufenden Kosten bei normalen Fonds eher zwischen 1 und 2% liegen. Bei einem Depot von 100.000 Euro können das bei aktiv verwalteten Fonds, also jährliche Gebühren, von 1.000 Euro bedeuten und bei einem ETF 200 Euro. Der französische ETF-Anbieter Amundi hat kürzlich sogar einen Weltaktienindex-ETF aufgelegt, der, Achtung, nur noch 0,07% an Verwaltungsgebühren hat. Ja, und bei diesen Kostenunterschieden, da fragt man sich ja schon, warum noch so viele Menschen überhaupt in aktiv verwaltete Fonds investieren?
Ja, das hat ja oft mit der Beratung zu tun, die man bei einer Bank bekommt. Es ist oft eben keine Beratung, sondern eher ein Verkaufsgespräch für bestimmte Produkte. Und als zweiten Grund könnte man noch sagen, es geht auch um historische Renditen. Wenn man als Anleger zum Beispiel auf die Performance der vergangenen Jahre schaut und dann sieht man, oh, dieser Fonds, der hat den Markt geschlagen und das wird er vielleicht auch die nächsten Jahre tun, dann kauft man den eben. Das sieht Andreas Hacketal übrigens genauso.
Weil sie davon ausgehen, und das ist gar nicht falsch, sagen, wenn da jemand was kann, dann sollte sich das über viele Jahre zeigen. Also das ist das Hauptkriterium, wenn man Menschen fragt oder auch schaut, wohin fließen die Mittel, dann fließen sie in die Fonds, die über das letzte Jahr, die letzten Jahre besser waren als der Markt. Ja? Typischerweise hat das wenig Vorhersagekraft, aber es ist erstmal ein schlagendes Argument.
Was ja oft das Verrückte ist, in Bankberatungsgesprächen werden Kundinnen und Kunden teilweise hochkomplexe Finanzprodukte zu hohen Preisen verkauft, die man als Laie überhaupt nicht versteht. Aber an eigentlich super simple, langweilige Produkte wie ETFs traut man sich dann gar nicht dran. Man vertraut halt auf die angeblichen Profis.
Ja, mit hauseigenen Fonds und den hohen Gebühren lässt sich aber oft einfach mehr verdienen. Deswegen werden Berater einem wohl eben nicht so oft ETFs empfehlen.
John Bogle, der als Erfinder der Indexfonds gilt, hat in einem Interview mal gesagt, dass die meisten in der Finanzbranche versuchen, Geld für sich selbst zu machen und nicht so sehr für die Anteilsinhaber. In dem Fall hat es dann wohl gestimmt.
Die Einführung der ETFs war also eine tolle Sache für Privatanleger. Trotzdem hatten sie am Anfang nicht unbedingt den besten Ruf, gerade in der Finanzbranche.
Mit den ETFs wurde ja gewissermaßen die Mittelmäßigkeit zelebriert. Man wollte nicht mehr vor der Welle reiten, man wollte die Welle sein. Und das war für einige doch sehr unamerikanisch, quasi ein Affront. Das hieß ja schließlich, dass man sich gar nicht mehr anstrengen und besser sein wollte als der Rest, weil man wusste, dass niemand besser ist als der Rest.
Er hat schon fast wieder etwas Philosophisches, aber es ging logischerweise nicht nur um Philosophie, es ging um Milliarden an Gebühren, die durch dieses neue, so simple Konzept bedroht wurden.
Wir haben jetzt ziemlich viele Vorteile von ETFs aufgezeigt und viele Nachteile von aktiv gemanagten Fonds. Aber es gibt natürlich auch Kritik an ETFs, die wir in der Folge 4 nochmal genauer besprechen werden. Aktiv gemanagte Fonds sind vielleicht teurer in der Verwaltung, dafür können sie auch einen echten Mehrwert bieten.
Gerade in Märkten, die nicht so liquide sind oder in denen es Informationsineffizienzen gibt, wieder dieses tolle Wort, da können Fondsmanager, die sich gut auskennen, durchaus besser durch den Markt navigieren. Die Research-Abteilung des Indexanbieters S&P, die trackt seit 20 Jahren aktive Fonds und wie die sich so im Vergleich schlagen. Und in Ländern wie den USA, in denen der Markt wahnsinnig transparent ist, da sieht man, dass es nur wenige Fondsmanager schaffen, den Markt zu schlagen. In anderen Regionen wie Indien oder Afrika, da bekommen das deutlich mehr hin.
Man kann aber auch an Regionen denken und sich vorstellen, naja gut, so ein US-amerikanischer Markt, da arbeitet natürlich jeder drauf und die Firmen, die jeder kennt, da gibt es zig Analysten, die sich damit beschäftigen, da ist enorm schwer, Outperformance zu erzielen. Aber es gibt eben auch kleinere Länder, kleinere Märkte, wo weniger Informationseffizienz herrscht, wo man es dann als aktiver Manager einfach hat, Outperformance zu erzielen. Also insofern könnte man sich da ein bisschen anlehnen und fragen, okay, wo ist mehr Markteffizienz zu erwarten, da eher passiv, wo ist weniger Markteffizienz zu erwarten, da eher aktiv.
Sagt Naumer von Allianz Global Investors. Und natürlich heißt billig auch nicht immer gleich besser. Das gilt gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Wer Wert darauf legt, dass die Fondsgesellschaft die Unternehmen auch wirklich kontrolliert, in die sie investiert ist, der kann mit aktiv gemanagten Fonds durchaus besser fahren. Auf Hauptversammlungen zum Beispiel wird oft Druck auf die Unternehmen ausgeübt, was ihren CO2-Ausstoß angeht oder die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter.
Damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge angekommen. Wir wollten versuchen, euch zu erklären, was hinter dieser wahnsinnigen Erfolgsgeschichte der ETFs steckt. Letztlich ein simples, transparentes Finanzprodukt, mit dem sich auch mit wenig Geld ein Vermögen aufbauen lässt. Die Indexfonds, die bilden einen Index ab. Die sind günstiger und auch für uns als Privatanleger einfach zu handeln. Aber es gibt natürlich auch Kritik an den ETFs, die wir noch ansprechen werden. Und in diese weite Welt der ETFs, in die tauchen wir in den nächsten Folgen noch genauer ein. Und wie ist das bei euch? Habt ihr schon von Exchange Traded Funds gehört, diesen ETFs? Oder seid ihr sogar schon investiert? Und was haltet ihr von ihnen?
Schickt uns eure Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@aid.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. In der nächsten Folge schauen wir mal ins bunte ETF-Universum, an welche Indexfonds man sich halten kann und von welchen man besser die Finger lässt.
Noch eine kleine Empfehlung von uns. Falls ihr euch für mehr Wirtschaftsthemen interessiert, hört doch gerne in den ARD-Podcast Plus Minus mehr als nur Wirtschaft rein. Mit Anna Planken und David Alf. Wirtschaft ist ja überall. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Wie gefährlich ist 5G? Warum ist der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot? Und wie schafft es die chinesische Online-Plattform Temu, so absurd billig zu sein? Im Podcast geht es um die Wirtschaftsthemen aus dem Alltag, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Jeden Mittwoch gibt es da eine neue Folge. Gold und Asche, Projekt ETF, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Andreas Braun, Till Büker und Antonia Mannweiler. Musik von Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sastenroth. Hosts Antonia Mannweiler und Andreas Braun.